So, ich hoffe, dass wir konzentriert sein können, trotz des Sonnenscheins und des Warmes. Ich möchte gerne irgendwie heute ein bisschen weiter unsere Fundamente befestigen und dass einfach unser geistlicher Mensch ernährt wird, dass wir stark werden im Herrn. Und das ist wie bei unserem physischen Körper auch. Wir werden stark, wenn wir uns richtig ernähren. Und wenn wir damit aufhören, werden wir schwach. Und ich möchte zu Beginn eine Passage lesen aus Epheser 4, ab Vers 17. Hier schreibt Paulus: Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und ihr seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also hier ist die Rede an Gläubige wie wir, und Paulus spricht davon, dass wir nicht mehr wandeln sollen wie die Nationen. Er bezeichnet die Nationen als Menschen, die verfinstert sind am Verstand. Und er sagt, wir haben Christus nicht so kennengelernt, sondern wir wurden gelehrt in ihm. Und wir haben den alten Menschen abgelegt. Und dann auf diese Passage kommt es mir an, Vers 23, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und das möchte ich heute etwas erklären, was das meint. Also grundsätzlich, wenn das Wort Gottes sagt, dass wir von Neuem geboren wurden durch unsere Errettung, dann spricht das Wort Gottes in einer grammatikalischen Verlaufsform von einem abgeschlossenen Akt oder einer abgeschlossenen Handlung. Also wenn wir errettet sind durch Jesus und erleben, dass wir von Neuem geboren sind, dann ist das geschehen. Und die Bibel spricht darüber als einen abgeschlossenen Akt. Und zugleich ist es ein Geheimnis, dass ab dem Moment auch ein Prozess beginnt. Und es gibt viele Lehren, die ins Extreme hineinreichen, wenn man versucht, das Geheimnis menschlich zu entschlüsseln. Also, dass die Bibel zum einen sagt, wir sind von Neuem geboren und das ist geschehen in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und es ist die absolute Wahrheit, dass es in dem Moment geschieht. Und das ist ein abgeschlossener Akt. Und es ist genauso biblische Wahrheit, dass viele andere Stellen von einem Prozess sprechen, in dem wir uns befinden, wie auch hier, wo steht, die wir den alten Menschen abgelegt haben, sollen erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. Und immer wenn man sich auf eins dieser Dinge konzentriert, dann könnten das extreme Lehren sein oder werden. Und wir können das nicht verstandesmäßig erklären. Es ist ein Geheimnis und beides ist wahr. Und beides funktioniert auch nur miteinander. Wenn ich mich in meinem Glauben nur auf die Tatsache konzentriere, ich bin errettet, und in demselben Brief schreibt Paulus im Kapitel 1, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist die Wahrheit. Wenn wir uns nur auf diese Wahrheit konzentrieren, dann würden wir all die Schriftstellen vernachlässigen, dass es einen Prozess gibt. Und an irgendeiner Stelle wird das sehr, sehr schräg. Was dann ja unter dem Begriff Glaubenslehre auch bekannt ist, wo man sagt, wir haben alles, wir sind alles im Herrn. Bedeutet, du hast keine Probleme mehr, es läuft alles super und nur noch lächeln. Und wir wissen, dass es so nicht ist. Und wenn man sich nur auf die Schriftstellen konzentriert, die über diesen Prozess sprechen, dass es um eine Erneuerung unserer Sinne geht oder um dieses permanente ablegen und anziehen. Das könnt ihr auch gut im Kolosserbrief studieren. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann kann es ins Extreme hineinreichen, dass wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, gut zu sein. Und nur beides miteinander ist das volle Wort Gottes und funktioniert. Wir können nämlich nur auf der Grundlage dessen, dass wir errettet sind und in Jesus alles haben, nur auf dieser Grundlage gibt es einen Veränderungsprozess, der eben nicht in ein krampfhaftes Gutsein müssen mündet, sondern in ein Leben in Gnade. Also, wir werden erneuert in dem Geist unserer Gesinnung. Und es geht hier also um ein inneres Organ, so steht es in den Fußnoten der Strongs. Es geht um unsere geistige Wahrnehmung, um unsere Einsicht oder Verstand oder Vernunft oder Gesinnung oder unsere Denkfähigkeit oder unser Denken oder der Zustand unseres Denkens. Ich weiß nicht, ob sich schon jemand über den Zustand seines Denkens Gedanken gemacht hat. Also die Gesinnung als ein geistlicher und sittlicher Zustand oder das Denken, die Gedanken oder die Absichten oder der Ratschluss oder die Meinung. Das alles ist irgendwie vom Urtext her die Wortbedeutungen, die hier stehen, wenn Paulus schreibt, erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung. Also komprimiert ausgedrückt, es geht um unsere inneren Überzeugungen, unsere Werte, unser Denken. Und da stellt sich für mich die logische Frage, warum brauchen wir eine Erneuerung unserer Gesinnung? Und das beantwortet uns auch die Bibel. Ganz einfach und klar, Römer 8, Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also ganz einfach, von unserer natürlichen Herkunft her, sind wir Menschen mit einer fleischlichen Gesinnung, mit einem fleischlichen Denken. Und die Bibel sagt klar, diese Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott. Ob uns das nun gefällt oder nicht, so ist es. Jeder Mensch, der geboren wird, auch wenn die Neugeborenen sehr süß sind und wenn sie dann ein Jahr alt sind, noch süßer, können doch, denke ich, auch die jungen Eltern bestätigen, dass auch in dem süßen kleinen Kind irgendwas steckt, was nicht so lieb ist. Oder? Ja, ne? Das ist so. Und die Bibel sagt das so klar, deshalb brauchen wir eine Erneuerung der Gesinnung. Und offensichtlich ist es so, dass mit unserer Errettung nicht automatisch die Gesinnung ausgetauscht ist. Sonst würde ja all diese Schriftstellen gar keinen Sinn ergeben. Und der Römerbrief sagt, dass die im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Noch zur Erklärung, wenn die Bibel hier sagt, die Gesinnung des Fleisches ist Tod, dann meint das nicht den physischen Tod, dass jemand umfällt und beerdigt wird, sondern die Bibel bezeichnet jemand als tot, der in einem Zustand sich bewegt, getrennt von Gott zu sein. Also jemand, der getrennt ist von Gott und der nach seiner fleischlichen Gesinnung lebt und demzufolge sündigt, den bezeichnet die Bibel von seinem Zustand her als tot. Also das sind durchaus lebendige Menschen, die rumlaufen und die gesund sein können. Aber die Bibel nennt diesen Zustand tot. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Und sie ist entgegengesetzt von Gott und entgegengesetzt von dem, was Gott gefällt. Deshalb brauchen wir also eine Erneuerung unserer Gesinnung. Und ich erinnere nochmal, in demselben Epheserbrief schreibt Paulus, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung aus der Himmelswelt. Und an dieselben Leute schreibt er, ihr müsst erneuert werden in eurer Gesinnung. Und das soll ganz praktisch sein. was sind denn Kennzeichen einer geistlichen Gesinnung? Und das sind nicht unbedingt die Leute, die zu jeder Lebenssituation einen Bibelvers zitieren können. Ich denke, ein ganz wesentliches Kennzeichen einer geistlichen Gesinnung oder Einstellung ist, den Herrn zu fürchten. Das bedeutet, dass einfach bei bestimmten Lebensentscheidungen in uns die Furcht des Herrn ein gewisses Kriterium darstellt, was uns zu gewissen Dingen antreibt und was uns von anderen Dingen abhält. Einfach der Respekt vor Gott oder vor dem, was er gesagt hat. Eine interessante Stelle ist aus 5. Mose 5, ab 27. Da sagt der Herr, tritt du hinzu und höre alles, was der Herr unser Gott sagen wird. Das sagt das Volk zu Mose. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr unser Gott zu dir reden wird, und wir wollen es hören und tun. Und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Da sprach der Herr zu mir, ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, dass sie zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten. Also schon ganz am Anfang war Gott das wichtig, dass er sagt, möge diese Gesinnung bleiben, ihre Gesinnung, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern gut geht. Und zwar steht hier, ewig gut geht. Also das ist eine Qualität, die Gott hier selber nennt, mit einer Verheißung verbunden, möge doch diese ihrer Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten. Und Sprüche 9, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Also Furcht Gottes öffnet wie einen Weg auch zu Weisheit und Erkenntnis, auch in dem Bereich, wo wir Antworten suchen, wo wir beten, dass Gott zu uns redet, wo wir Rat brauchen, wo wir nicht wissen, wie wir entscheiden. Der Weg, wie Gott uns Dinge offenbart und seine Gedanken über Situationen, ist hier durch die Furcht des Herrn. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also das ist der Beginn dessen. Und ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass Gott in einer gewissen Weise schaut, ob er uns vertrauen kann oder was er uns anvertrauen kann. Und wenn er sieht, da ist jemand, der streckt sich aus nach der Furcht des Herrn, dann weiß er, dieser Person kann ich vertrauen und dieser Person vertraut er Dinge an und gibt Einsicht und Weisheit. Dann gibt es noch eine Verheißung, Sprüche 22,4, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Also es ist ein ganz anderes Prinzip wie in unserer Gesellschaft, wo man glaubt, die Folge von viel Arbeiten und Karriere machen und hochkommen ist dann Reichtum und Ehre. In der Bibel gibt es einen anderen Weg zu Reichtum, Ehre und Leben, nämlich Demut und Furcht des Herrn. Und das war ja vorher noch ein bisschen in unserer Lobpreiszeit. Echte Demut, biblische Demut bedeutet, dass ich dem Herrn gegenüber zugebe, dass ich bestimmte Dinge nicht schaffe und dass ich ihn wirklich brauche. Demut bedeutet nicht, traurig zu sein oder bedrückt rumzulaufen oder besonders demütig auszusehen. Ich denke, demütige Menschen können auch sehr mutige und starke Menschen sein im Herrn. Aber echte Demut, die Gott gefällt, ist zu sagen, ich kann das nicht, ich brauche dich. Ich gebe dir diese Sorge ab, ich gebe dir diese Last hin. Das ist echte biblische Demut. Deshalb ist dieser Vers auch verknüpft, demütigt euch um die Mächtige an Gottes und indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und dann dieser Vers, Apostelgeschichte 9, wo von der Gemeinde Judäa und Galiläa geschrieben ist, dass sie Frieden hatte und erbaut wurde und in der Furcht des Herrn wandelte. Es war ein Kennzeichen der Gemeinde, Furcht des Herrn. Also ein Kennzeichen von einer erneuerten Gesinnung, Furcht des Herrn. Bedeutet ganz klar, wir denken anders über bestimmte Dinge, als wo wir noch nicht errettet waren. Wir haben zu bestimmten Sachen einfach eine andere Sicht. Das muss definitiv so sein. Ein weiteres Kennzeichen, und das scheint auch so ein latenter Gegensatz zu der Tatsache zu sein, dass wir wirklich aus Gnade leben und dass der Herr für uns das Gesetz gehalten hat, dass wir seine Gebote halten. Und das ist eben nicht nur Altes Testament, sondern Jesus selber hat das mehrmals gesagt, zum Beispiel Matthäus 7, 24. Da sagt er: Jeder nun, der diese meiner Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Oder aus dem anderen Gleichnis mit dem Samen, Matthäus 13, 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine 160-30-fach. Also seine Gebote halten, sein Wort hören und tun, ist ein Kennzeichen einer erneuerten Gesinnung. Und dass das ganz klar ist, ich spreche nicht davon, dass wir getrieben von einem schlechten Gewissen permanent versuchen, irgendwie vor Gott besser dazustehen, sondern ich meine, dass wir erfasst haben, dass wir errettet sind, unser Name im Buch des Lebens steht und wir aus dieser Sicherheit heraus in dieser Gnade leben, die richtigen Dinge zu tun und die falschen zu lassen. Und das sind ja nur zwei Stellen, es gibt wesentlich mehr, wo Jesus sagt: Wer meine Worte hört und tut, der ist mein Freund. Hören werden seine Worte viel, viel mehr, aber Jesus sagt, wer sie hört und tut. Seine Gebote halten ein Kennzeichen für eine erneuerte Gesinnung. Ich glaube, ein weiteres Kennzeichen ist Demut oder Niedrigkeit. Kennzeichen einer erneuerten Gesinnung. Da möchte ich uns das lesen aus Philipper 2. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Also dieser Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Und ich empfinde, dass das im Reich Gottes sehr zersetzend wirkt, wenn Menschen mit dieser Motivation Dinge tun. Eigennutz oder eigene Ruhmsucht ist dieses: Ich tue etwas im Reich Gottes mit dem geheimen eigentlichen Wunsch, dass ich davon etwas bekomme. Dass ich davon bekomme, anerkannter zu sein, größer zu sein, bekannter zu sein, wichtig zu erscheinen, bewundert zu werden, all diese Dinge. Das ist sehr, sehr schädlich für das Reich Gottes. Und Paulus nennt das hier oder ermahnt hier die Gläubigen, und das ist das Gegenteil von Demut oder Niedrigkeit. Und dann nennt er Jesus als Beispiel, wo steht, er machte sich selbst zunichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich wurde und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Dann gibt es eine Stelle aus Lukas 1, 51. Da steht, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Also hier kommt wieder unsere Gesinnung. Und hier sehen wir an dieser Stelle auch, wie wichtig das dem Herrn ist, dass wir erneuerte Sinne haben und dass wir fortlaufend permanent in diesem Prozess sind und dass er hochmütige Gesinnungen nicht toleriert. Ein weiteres Kennzeichen: Jemand mit einem erneuerten Sinn wird den Wunsch haben, nach dem Willen Gottes zu leben und sich von Gottes Willen bestimmen zu lassen. Da lese ich uns mal was aus 1. Petrus 4, gleich auf Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Also da gab es diesen Wechsel durch unsere neue Geburt. Und dann sagt Petrus, die im Fleisch noch übrige Zeit, oder mit anderen Worten, die Zeit noch in unserem physischen Körper hier, leben wir eben jetzt nicht mehr nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Und das erleben wir ganz stark in unserer Zeit, dass die Kraft, die Menschen dazu treibt, mit aller Brutalität und Deutlichkeit und Durchsetzungsvermögen nach ihren Begierden leben zu wollen, die Kraft wird ja immer stärker, gefühlt von Tag zu Tag, dass man mit Gewalt erzwingt, in der Öffentlichkeit nach all den verdorbenen Begierden der Menschen leben zu können. Das haben wir in unserem Land ganz, ganz massiv, wo ja etwas ältere Leute sagen, vor 25, 30 Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Und die Bibel sagt, wir als Kinder Gottes, wir sollen die übrige Zeit nicht mehr so leben, sondern nach dem Willen Gottes. Und wie wir jetzt in Georgien gesehen haben, das kann einen Preis haben und es wird einen Preis haben und es wird dem Herrn gefallen, dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Petrus sagt dann, die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als er noch wandelte in Ausschweifungen, in Begierden, in Trunkenheit, in Festgelagen, in Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Also irgendwie haben wir alle mal so gelebt und Petrus sagt, dass wir so gelebt haben, das ist genug, das ist vorbei, damit haben wir abgeschlossen. Und dann gibt er so eine starke Beschreibung und das kann uns auch ein Stück trösten, wo er schreibt, Vers 4, hierbei befremdet es sie, also die Unerretteten um uns herum, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Also ich glaube, dass jeder von uns mal diese Erfahrung gemacht hat, unter Menschen zu sein, denen das befremdlich vorkommt oder die uns irgendwie sehen als paar seltene Vögel von einem anderen Planet. Weil wir bestimmte Sichtweisen, die heute salonfähig geworden sind, eben gar nicht mehr teilen können. Und die Bibel sagt uns hier, und das ist ja schon doch sehr lange her, als Petrus das schrieb, das ist so, das ist normal. Dass es sie befremdet, dass wir nicht mehr mitlaufen in diesem Strom der Heillosigkeit. Und ich lese uns diese Passage nochmal aus der Übersetzung der NGÜ. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Sehr, sehr gut formuliert. Und ein weiteres Kennzeichen eines erneuerten Denkens, dass eine Person, deren Sinne erneuert sind und kontinuierlich erneuert werden, ganz tief verinnerlicht hat, dass sie versöhnt ist mit dem Herrn und dass die Bibel die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, wir sind heilig und tadellos und unsträflich vor ihm hingestellt. Das lese ich uns aus Kolosser 1,19. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen, da ist Jesus gemeint, und durch ihn hat alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also auch in diesem Bereich brauchen wir ein erneuertes Denken. Und müssen das in uns wurzeln lassen. Das muss in uns ein großer Baum sein. Ich bin versöhnt mit Gott und durch das vollkommene Opfer bin ich heilig und tadellos und unsträflich. Also nicht mehr zu bestrafen. Ist sicherlich auch für manche von uns ein starkes Feld, um eine Erneuerung der Sinne zu kämpfen. Was wir da praktisch tun können, darauf komme ich noch. Ich möchte einfach noch mal kurz einschieben, die Gesinnungen im Gegensatz von Christus und von Satan. Beide Gesinnungen sind in unserem Wort Gottes beschrieben und sie können entgegengesetzter nicht sein. Und letzten Endes muss irgendwie auch jeder Mensch auf dieser Erde entscheiden, in welche Richtung von Gesinnung er leben will und denken will und eine Gesinnung haben will. Also die Gesinnung Satans ist beschrieben im Jesaja 14, ab Vers 11. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Also das beschreibt diesen Vorgang, dass Luzifer ein Engel des Lichts war und weil er sich erhoben hat gegen Gott, aus dem Himmel hinausgeworfen wurde. Und dann kommt die Beschreibung seiner Gesinnung. Und du sagtest in deinem Herzen, interessant, hier ist geschrieben, dass Satan in seinem Herzen sagte. Es ist sehr wichtig, was wir sagen in unserem Herzen. Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Hier steckt sehr, sehr viel drin. Was, denke ich, zuerst auffällt, ist, dass seine Sätze beginnen mit "Ich will". Und das haben wir alle ein bisschen geerbt von unserer natürlichen Herkunft her, dieses "Ich will aber". Und das alle, die Kinder erzogen haben, denke ich, wissen, wovon wir da reden. Das ist ein Wesenszug seiner Gesinnung, ich will. Das impliziert, ich brauche niemand. Und die anderen sind mir auch egal, ich will. Es geht hier um mich, um meine Position, um meinen Weg, ich. Dann dieses in deinem Herzen, das zeigt uns also, die Folgen unserer Gesinnung, die dann zu Taten werden, beginnen in unserem Herzen, in unserem Innern. Und dann ist die erste Aussage, die hier genannt wird, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Das ist die Haltung, die innere Überzeugung, mir steht etwas Besseres zu, als was ich heute habe. Ich habe Besseres verdient. Das ist eine ganz gefährliche Haltung. Und wie es der Jan heute sagte, egal wie die Umstände sind, ob reich, ob arm, ob freies Land oder Verfolgung, nie sind die Umstände angenehm und förderlich, Jesus nachzufolgen. Und dieses, mir steht etwas Besseres zu, als was ich habe, das ist so eine ganz tiefe Unzufriedenheitswurzel. Und wenn wir das in uns haben, wir müssen damit umgehen. Weil wir kennen all die Schriftstellen, dass wir alle Zeit für alles Dank sorgen, dass wir eine dankbare Haltung haben sollen, dass wir mit Dankbarkeit einen Weg planen. Wir kennen das alles. Und das ist ein Wesenszug Satans, zu glauben, innerlich selber überzeugt zu sein, das, was ich habe, reicht mir nicht. Ich habe mehr verdient. Er war der Engel des Lichts. Er hatte über eine mächtige Größenordnung im Himmel das Kommando. Und er war der Meinung, mir steht aber mehr zu. Diese Haltung kann uns innerlich zerfressen, die kann uns zerstören. Und wenn wir das in uns entdecken, wir müssen damit umgehen. Also mir steht ein höherer oder besserer Platz zu. Diese Haltung wird jede Dankbarkeit in uns abwürgen. Das erzeugt sehr viel Bitterkeit und Unzufriedenheit in unserer Gesamtsituation. Und das, um das ganz praktisch zu machen, der Gedanke, warum habe ich solche Kinder? Ich habe andere Kinder verdient, bessere Kinder, so wie die und die und die. Warum habe ich diesen Mann? Warum habe ich diese Frau? Ich rede hier von Haltungen, die ganz geheim in uns sind und die wir vielleicht noch nie mit irgendjemand geteilt haben. Aber dieses zu glauben, mir steht besseres Leben, bessere Umstände zu, als die ich jetzt im Moment heute habe, ist sehr, sehr gefährlich. Dann sagt Satan hier, dass er hoch hinaus will, zum Himmel hinaufsteigen. Und dann kommt eine Aussage, über den Sternen Gottes habe ich einen Platz verdient. Es gibt Schriftausleger, die Sendschreiben in der Offenbarung so auslegen, Da steht ja immer den Engel der Gemeinden schreibe. Und es gibt in anderen Sprachen Bibelübersetzungen, wo man nicht liest, die in den Engel der Gemeinden schreibe, sondern den Sternen. Und es könnte sein, dass das darauf anspielt, dass Satan der Meinung ist, ich werde hinaufsteigen oder will hinaufsteigen über den Sternen Gottes. Das heißt, dass er seinen Platz einnehmen will über der Gemeinde. Ich glaube, dass das ein Hinweis darauf ist. Also, dass die Sterne Gottes so das Symbol sind für die Engel oder Sterne der sieben Gemeinden in der Offenbarung, was so verschiedene Gemeindetypusse sind. Und ich glaube, dass das in seiner Motivation, in seiner Gesinnung ist, ich habe einen Platz verdient über der Gemeinde. Auch von dort her geleitet, dass die Bibel sagt, dass ja Christus sein Leben für die Gemeinde gelassen hat und dann im Epheser 5, wo das geht zwischen Mann und Frau und dann kommt ja, der Mann soll die Frau so lieben wie Christus die Gemeinde. Das heißt, es gibt nichts, was Gott mehr liebt als die Gemeinde. Und der ganze Hass Satans richtet sich auf das, was Gott liebt. Gott brauchte nur einen Finger zu bewegen und Luzifer musste den Himmel verlassen, für immer. Und Satan hat einfach nichts gegen Gott in der Hand und er kann einfach nur nichts gegen ihn tun. Wir wissen das aus dem Anfang vom Hiob-Buch, dass er allenfalls vor Gott erscheinen darf und um Erlaubnis fragen darf, was zu machen. Aber sein Hass richtet sich gegen das, was Gott liebt. Das ist seine einzige Chance, seinem Hass Raum zu geben und Taten folgen zu lassen. Und die Bibel sagt, dass Christus die Gemeinde so geliebt hat, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Das heißt, sein Hass richtet sich gegen Gemeinde. Und für mich ist das schlüssig, dass es in seiner Gesinnung ist, den Platz über der Gemeinde einzunehmen. Und ja, den Platz, den Gott am meisten liebt, die Gemeinde zu verdrängen. Und ich glaube, es ist ein Sinnbild einfach für alles, was Gott unterstellt ist. Und dann steht als dritte Aussage, er will sich niedersetzen auf dem Versammlungsberg. Das ist irgendwie so eine Aussage, hinter der steckt für mich, eigentlich bin ich fähig, die ganzen Geschicke zu lenken. Eigentlich gehöre ich an die wichtigsten Schaltstellen. Eigentlich verdiene ich, die ganz großen und wichtigen Räder zu drehen. Wenn ich an der richtigen Position wäre, dann würden die Dinge alle viel besser laufen. Und als vierte Aussage kommt dann diese absolute Rebellion und Anmaßung, wo geschrieben steht, dass er Gott gleich sein will oder sich dem Höchsten gleich machen will. Was in Ewigkeit nicht geschehen wird, und was das Gericht über ihn gebracht hat. Das ist die Gesinnung Satans. Und wir müssen dem ins Auge blicken, dass wir Spurenelemente dieser Gesinnung alle geerbt haben in unserer natürlichen Herkunft. Und ich erinnere mich, Greg Violi hat mal diesen Satz gesagt, dass in uns allen die Fähigkeit steckt für die allerschlimmsten und schrecklichsten Dinge. Das steckt in uns allen. Und deshalb ist der Paulus so eindringlich, dass wir in diesem Prozess uns vorwärts bewegen, dass unsere Sinne erneuert werden. Im Gegensatz zur Gesinnung Satans, die Gesinnung Christi, wir wissen ganz klar, Jesus war Gott. Und wie es der Philipperbrief beschreibt, er hat all die Privilegien, all die Macht, den Status, die Ehre, den Ruhm, die Vollkommenheit, alles freiwillig aufgegeben und wurde niedrig. Wir lesen schnell drüber weg über die Passage, er nahm die Gestalt eines Menschen an. Wenn man sich mal ein paar Minuten hineindenkt, dass Jesus Gott war und was das bedeutet, dann gibt uns das, glaube ich, einen Geschmack, was für einen Akt der Demut muss es sein, in der Gestalt eines Menschen rumzulaufen. Müde zu werden, schlafen zu müssen, essen zu müssen, Hunger zu haben, Schmerzen zu haben. Was für einen Akt der Demut, eingesperrt zu sein in einem Körper und nur noch an einem Ort zur gleichen Zeit sein zu können. Also wir kennen da nichts anderes, aber Jesus kannte, denke ich, was anderes. Was ist das für ein Akt von Erniedrigung, sich von menschlichen Eltern erziehen zu lassen und von menschlichen Lehrern belehren zu lassen? Also das werden wir, denke ich, komplett erfassen, wenn Jesus wiederkommt und wir überhaupt sehen, was ist Himmel, was ist bei Gott los. Und ja, Also das absolute Gegenteil der Gesinnung Satans. Jesus hatte das alles und der Philipperbrief sagt, er hielt es nicht wie einen Raub fest. Er hat es nicht mit angespannten Bizeps festgehalten, sondern hat es alles hergegeben für uns. Bis wurde gehorsam bis zum Tod. Gehorsam. Bis zum absoluten Ende, bis nichts mehr von ihm da war. Dass sogar sein Körper noch so misshandelt und zerstört wurde. Das ist die Gesinnung Christi. Ja, und Paulus fordert uns nun auf, diese Gesinnung sollen wir haben, die in Jesus war. Und ich denke, das ist relativ einfach für uns, wenn wir uns so überlegen, was in Satans Gesinnung, seine Ziele, seine Haltungen und was hat Jesus uns vorgelebt, dann wissen wir, wo wir auch Weichen bei uns stellen können und müssen. Und damit wir motiviert sind, das weiter zu tun, es ist ja nicht neu für uns, aber ich will uns einfach heute neu motivieren, da weiterzugehen, will ich ein paar Resultate nennen, die Gesinnung Christi in uns wächst. Ich denke, das wird uns motivieren. Und ich denke, ein Resultat ist, dass wir mehr und mehr Offenbarung bekommen und Einsicht und damit verbunden die Fähigkeit, das auch bewahren zu können. Also, dass dieses ein Schritt vor, zwei zurück immer weniger wird, sondern ein Schritt vor, ein Schritt vor. Ein Schritt vor, ein Schritt vor. Also Offenbarung und Einsicht gibt uns der Herr durch ein erneuertes Denken und wir werden mehr und mehr in der Lage sein, was uns der Herr geschenkt hat, zu bewahren und festzuhalten. 1. Petrus 1,10 Im Hinblick auf die Errettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi da in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also nehmen wir zur Kenntnis, dass der Heilige Geist das Evangelium verkündigt und dass da Geheimnisse drin sind, die die Engel gerne gesehen hätten. Und dann, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und dann wieder, passt euch als Kinder des Gehorsams nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also die Gesinnung oder die Lenden der Gesinnung zu bewahren oder zu umgürten. Wir reden ja in der Waffenrüstung von dem Gürtel der Wahrheit. Und ich denke, wir können unser Denken durch den Umgang mit Wahrheit auf der Linie halten und unser Denken bewahren. Ein weiteres Ergebnis, absolut herrlich, ist Einheit. Oder ein anderes Wort dafür, Einmütigkeit. Paulus sagt es ja so, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Also die Einheit, die es nur im Reich Gottes gibt und nur unter Menschen, die dem Herrn Jesus gehören und von denen nur unter denen, die in diesem Prozess sind, eine erneuerte Gesinnung zu bekommen. Das ist die absolut herrliche und reine Einheit im Reich Gottes. Und da gibt es später noch Stellen, Philipper 4,2, wo Paulus sagt, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben. Also das war auch nicht unbedingt bei allen immer sofort der Fall. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass die zwei Namen in der Bibel aufgenommen wurden. Vielleicht werden wir die zwei im Himmel treffen. 2. Korinther 13,11 Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Oder noch klarer formuliert, 1. Korinther 1,10. Brüder, ich ermahne euch nun durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Und auch wenn das uns ein hohes Level vermittelt und vielleicht für manche Ohren fast unglaublich klingt, ist es doch das Wort Gottes und die Aufforderung an uns. Und ich glaube fest daran, wenn die Bibel uns zu etwas auffordert, dann ist es möglich. Es gibt in der Bibel keine Aufforderung, wo Gott schon von vornherein wusste, die ist sowieso nicht erreichbar. Also wir können denselben Sinn haben und dieselbe Meinung und können darin völlig zusammengefügt sein. Und der Weg geht über dieses erneuerte Denken, über diese Gesinnung, die Christi hatte, was eben das Gegenteil ist von dem, ich weiß aber, was ich weiß. Ich habe aber was anderes gelesen, ich bleibe aber bei meiner Meinung. Wenn alle Beteiligten davon abweichen, davon umkehren und suchen, was ist die Wahrheit, was will der Heilige Geist, dann ist das möglich. Und das ist ein herrlicher Zustand unter den Gläubigen. In demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt sein. Ein Produkt einer erneuerten Gesinnung. Dann ist ein weiteres Ergebnis, was uns motivieren wird, wir haben dadurch einen Schutz vor falschen Lehren und vor falschen Überzeugungen und damit einen Schutz einfach davor, dass wir falsch gehen, dass wir uns auf Wege begeben, die irgendwo im Nirvana enden oder im Bösen. Kolosser 2,18 steht, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Also Gott will, dass wir ankommen am Ziel. Und dann werden Leute beschrieben, die ihren Kampfpreis aufs Spiel setzen, beziehungsweise die andere um ihren Kampfpreis bringen wollen. Nämlich, da seinen eigenen Willen tut, ich will, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also hier ist von Leuten die Rede, die Visionen haben. Und nun ist es so, dass Visionen nicht pauschal falsch sind. Der Heilige Geist gibt uns auch Visionen und Bilder. Hier sind Visionen gemeint, die über das, was die Schrift uns offenbart, hinausgehen oder überhaupt falsche Dinge offenbaren. Und man erkennt solche Visionen in der Regel daran, dass sie oft berichtet werden oder in Büchern darüber geschrieben wird. Mir hat Gott eine Offenbarung gegeben, die hat niemand vor mir gehabt. Wenn du das irgendwo liest, dass irgendein Mann oder Frau Gottes Visionen veröffentlicht und mitschwingt, das ist eine Offenbarung, die hat der Herr nur mir gegeben und die gab es vor mir noch nie, dann kannst du schon mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass hier zutrifft, grundlos aufgeblasen. Weil ich glaube nicht daran, bei jeglicher Vision, die der Heilige Geist uns schenkt, dass es etwas ist, was in der Schrift noch nie offenbart wurde. Ich glaube das nicht. Und die Bibel warnt uns davor, über das hinauszugehen, was die Heilige Schrift uns offenbart. Und explizit wird hier auch genannt das Anbeten von Engeln. Und ich finde das bemerkenswert, wie auf dem christlichen Buchmarkt die Anzahl der Bücher über Engelerscheinung zugenommen hat. Und wie Leute beanspruchen, permanent Engel zu sehen und Engel zu beauftragen und Engel für sich loszuschicken und wie Bücher dazu anleiten, dass du deinen persönlichen Engel hast, den du, ich überspitze jetzt mal leicht, wie deinen persönlichen Sklave losschicken kannst, den ganzen Tag für dich die Dinge zu erledigen. Ich finde es hochinteressant, dass in den letzten Jahren die Bücher zu diesem Thema viel, viel mehr geworden sind. Und ich halte davon nicht viel, weil ich das nicht lese im Wort, dass wir angeleitet werden von Jesus oder den Aposteln, zu Engel zu beten. Ich wüsste keine einzige Stelle, wo uns das Wort Gottes dazu auffordert, zu Engel zu beten. Oder mit Engel in eine Art Kooperation einzugehen, als waren das meine Angestellten. Und vor 2000 Jahren ungefähr geschrieben an die Kolosser, also solche Arten von Visionen, die damit einhergehen, mir hat der Herr was offenbart, das weiß kein anderer und das kommt nur alleine durch mich. Danke, Wiedersehen. Und Anbetung der Engel, hochinteressant. Und die Bibel entlarvt das hier, das ist aufgeblasen und nichts als Gesinnung des Fleisches. Und dann Vers 19, und nicht festhält das Haupt. Bedeutet, in solchen Visionen hat Jesus nicht mal den absoluten zentralen Platz. Ist nicht mal die absolute uneingeschränkte Nummer 1. In solchen Visionen ist Jesus irgendwo, aber nicht mehr absolut im Zentrum und die absolute Nummer 1. Und alle Arten von Visionen oder sogenannten neuen Offenbarungen, wo Jesus nicht absolut das Zentrum ist und der einzige und wahre und herrliche Erlöser, können wir zur Seite legen. Wer nicht festhält, das Haupt, Wiedersehen. Und dann sagt das Paulus auch, weil von ihm aus ist der ganze Leib gefügt, verbunden und wächst und so weiter. Dann geht er weiter. Das sind auch Dinge, die uns in Gefahr bringen können oder uns um den Kampfpreis bringen können. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch wieder Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, taste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Also das hat schon damals Paulus niedergeschrieben, der ganze Bereich, wir müssen jetzt wieder den Schabbat halten, wir müssen jetzt nur die jüdischen Feste feiern, wir müssen uns jetzt so ernähren, wir dürfen jetzt das nicht und wir müssen dieses und jenes. Und das hat aber ein Jude uns gelehrt. Und wenn ein Jude was lehrt, dann ist das ja automatisch immer Wahrheit. Vor der Idee würde ich auch sehr warnen. Und der ganze Kontext der Schrift sagt, die Juden sind das erwählte Volk Gottes und jeder Jude muss von Neuem geboren werden. Genauso wie wir auch. Und die rein jüdische Abstammung ist kein Garantieschein, dass aus diesem Mund Wahrheit kommt. Und dieser ganze Bereich, wo leider zunehmend Gläubige zurücksinken, in jüdische Orden zu leben und Gesetze und Regeln und Dinge anfangen einzuhalten, hier haben wir eine klare Schriftstellung. Das bedeutet, sich wieder Satzungen zu unterwerfen, als würden wir noch in der Welt leben. Und dann sagt Paulus, das hat zwar alles einen Anschein von Weisheit. Ja, das klingt erstmal sehr, sehr gut. Und es steckt, glaube ich, in uns allen auch ein bisschen ein Gefallen daran, durch eine gewisse Selbstkasteiung oder ein gewisses Opfer irgendwie sich frommer oder besser zu fühlen. Ich glaube, das steckt irgendwie auch in uns. Und Paulus sagt, ja, das hat so einen Anschein von Weisheit. Das klingt gut und man kann da auch bestimmte Schriftstellen so zusammenbauen, dass das schlüssig ist. Und dann geht er weiter in eigenwilligem Gottesdienst. Und das ist genau der Punkt, das ist ein Gottesdienst nach Eigenwillen. Und dann in einer scheinbaren Demut und nicht verschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber nur zur Befriedigung des Fleisches. Also die Motivation in Wahrheit hinter all dem ist, das Fleisch wird befriedigt. Ich habe das eingehalten, ich habe das nicht betastet, ich habe das nicht berührt. Ich bin besser. Die NGÜ übersetzt, lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Also, dem Katholizismus, Erscheinungen, ist damit alles abgehandelt. Niemand soll euch also Vorhaltung machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. So, dann kommt das, lasst euch von niemand das Heil absprechen, da sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und da sich auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Und dann war da unten zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also, eine veränderte Gesinnung ist ein Schutz vor falschen Lehren, vor derartigen Dingen, vor solchen Überzeugungen, dass wir uns unsere Freiheit nicht berauben lassen. Und ein weiteres Ergebnis eines erneuerten Sinnes ist die Bewährung im Glauben, dass wir bewährt sind. Da gibt es ja diese Aufzählung 2. Timotheus 3, das, denke ich, kennen wir, wo steht, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, die Menschen werden selbstsüchtig, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig und so weiter sein. Und dann am Ende dieser Auflistung, da geht dann nochmal Paulus drauf ein, auf Jannes und Jambres, die gegen Mose aufgestanden sind. Und dann kommt die Formulierung, so widerstehen sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf dem Glauben unbewährt. Das heißt, der Umkehrschluss, eine erneuerte Gesinnung bringt bewährten Glauben hervor. Bedeutet, es gibt einen Umstand, der hart ist, unangenehm, schwierig und unser Glaube steht. Und wir stellen nicht sofort alles in Frage. Wir fangen nicht an zu wanken innerlich, auch wenn es äußerlich anstrengend werden kann, schwierig sein kann, in Situationen, wo wir nicht unbedingt gleich einen Ausweg wissen. Aber unser Glaube ist bewährt, unser Glaube steht wie ein Fels in der Brandung. Also man kann ein eifriger Konferenzbesucher sein oder Predigthörer und muss deshalb noch nicht automatisch jemand sein, der am Glauben bewährt ist, sondern diese Gesinnung Christi in uns, das ist das, was Glauben bewährt. Nochmal Petrus, 1. Petrus 4,1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also wir wappnen uns mit derselben Gesinnung. Das wird unseren Glauben bewähren. Das wird uns helfen in Situationen, die nicht angenehm sind. Und da sind noch viele Situationen vor uns, die uns sehr herausfordern werden. Ein reifes Glaubensleben bedeutet nicht, es geht alles glatt. Und wir sehen das auch im Wort, welche Herausforderungen die ersten Gläubigen hatten. Und auch in unserer Zeit viele unserer Geschwister haben. Aber ein bewährter Glaube kann an dem Herrn festhalten. Ein bewährter Glaube wird Wahrheiten festhalten können, auch wenn die Umstände aktuell was ganz anderes sagen. Und das ist eben nicht in Akt der Kraft in dem Moment, wo wir uns dann ganz sehr anstrengen, sondern durch diesen fortlaufenden Prozess einer veränderten Gesinnung ist dann diese Kraft oder diese Stärke da. Dann gibt es in uns eine Substanz, wo wir wissen, das sagt der Herr und das wird so und so und wir vertrauen auf Gott und wir sind voller Zuversicht. Noch eine interessante Formulierung, 2. Thessalonicher 2,2. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also damals gab es auch schon verschiedene Gegebenheiten, die die ersten Christen erschüttern sollten. Es geht aus anderen Briefen hervor, dass Leute im Namen von Paulus Briefe rumgeschickt haben mit falscher Lehre. Und Paulus muss das klarstellen und sagt, lasst euch nicht erschüttern, egal ob da ein Geist auftaucht oder ein Brief und egal von wem da ist. Damals gab es diese Irrlehrer, die dann wohl so 100 nach Christus ziemlich groß geworden ist, dass eben der Tag des Herrn schon da wäre. Gibt es auch heute wieder, wird latent gelehrt von der Anna Mendes in einem Buch, dass Jesus schon wiedergekommen ist und dass wir das alles schon irgendwie registrieren müssten. Und wenn wir das besser verstanden hätten, dann wäre das auch hier alles schon fast himmlisch. Also auch diese Lehre ist jetzt nicht schon weg, die gibt es heute leider wieder aktuell. Und das ist eine Irrlehre. Die Bibel verspricht, dass Jesus wiederkommt, aber er ist noch nicht wiedergekommen. Jeder, der heute behauptet, Jesus sei bereits wiedergekommen, lügt. Also lassen wir uns nicht schnell erschüttern, und das ist sehr aktuell für uns heute, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Ich ergänze mal, noch durch Buch, noch durch YouTube, Fernsehen. Ein weiteres Ergebnis, die Bibel verheißt für eine erneuerte Gesinnung ein gesegnetes und erfolgreiches Leben. Jesaja 32, 39, da sagt Gott, ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Also wenn wir unseren Kindern was Gutes tun wollen und für sie eine gute Zukunft erreichen wollen, dann muss es über den Bausparvertrag hinausgehen oder über das Fahrerlaubnis sparen, sondern wir kultivieren die Furcht Gottes in unserem Leben und befinden uns in diesem Prozess der Erneuerung unserer Gesinnung, und das gibt unseren Kindern eine gute Zukunft. Und was ich schon gelesen hatte aus 5. Mose, lese ich gerne nochmal. Möge diese Gesinnung in ihnen bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Das ist eine starke Investition in die nächste Generation. Ich denke, wir belassen es heute hierbei. Das muss ich dann andermal machen. Also halten wir bis hierher fest. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Und durch seine Gnade können wir in diesem Prozess sein, dass unsere Gesinnung erneuert wird und mehr die Gesinnung Christi wird oder die Gesinnung Christi in uns Raum bekommt. Und das muss sich am Ende verästelt in ganz kleine praktische Alltagsentscheidungen auswirken. Lasst uns das zur Warnung nehmen, die Beschreibung der Gesinnung Satans, dieses Ich will, der Gedanke, und ich denke, das war Satans innerste Überzeugung, mir steht mehr zu. Das ist hier zu wenig. Das Leben meint es nicht gut mit mir. Ich habe Besseres verdient. Das ist eine wirklich ganz gefährliche Quelle für Unheil in unserem Leben. Wenn wir so denken oder sowas in uns finden an Überzeugungen, lasst uns das Jesus bekennen, davon umkehren und ihn bitten, uns davon zu reinigen. Suchen wir nach dieser Gesinnung, die Jesus hatte. Er hat alles aufgegeben, freiwillig, er war gehorsam, er hat sich hingegeben bis zum Tod für uns, er hat sich selbst erniedrigt, und die Bibel sagt, deshalb wurde er von Gott erhöht über alles andere und sitzt zur Rechten des Vaters. Und nehmen wir mit, das Ergebnis einer erneuerten Gesinnung ist, wir haben Weisheit, wir haben Offenbarung, wir werden in der Lage sein, das festzuhalten. Wir haben ein erfolgreiches und gesegnetes Leben. Wir werden eine Substanz haben, die uns in schwierigen Situationen festhält. Wir werden merken, wir haben ein Fundament. Da kommt Gegenwind, da kommt was auf uns zu, aber wir fallen nicht um, sondern wir stehen wie eine Eiche. Oder wir waren jetzt ein paar Tage am Meer, da gibt es so riesige Steinbrocken, die im Wasser liegen, und egal wie das Wasser dagegen tobt, die liegen dort. Und ich weiß nicht, wie lange schon. Die bewegen sich da nicht weg. Die liegen da. Und dass so eine Substanz dadurch in uns entsteht und eine ganz starke Motivation, wenn wir unseren Kindern was Gutes mitgeben wollen, das ist die Investition in die Zukunft unserer Kinder. Dass wir die Gesinnung Christi haben. Und die Einheit, dieses eine Sinnessein in der Gemeinde, ein Ergebnis davon. Und Herr Jesus, darüber preisen wir dich. Wir danken dir für die Weisheit in deinem Wort, und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du in uns die wichtigen Punkte weiter belebst und aktivierst, dass wir das bearbeiten, wenn es was zu bearbeiten gilt. Und Herr Jesus, wir wollen dich heute ehren dafür, dass du so ein Beispiel gegeben hast von deiner Gesinnung, die zum Heil führt und zu Ehre. Und dass du mit deiner Gesinnung Satan überwunden hast. Und dass wir erlöst sein können von dieser Gesinnung, die in ihm ist. Von dieser Rebellion, von diesem mir steht Besseres zu, von diesem ganzen bösen Zeug. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns alle leitest, weiter in diesem Prozess zu sein. Und Herr, wir wollen diese Früchte von all dem in uns sehen, unserem Leben sehen. Dass wir Weisheit haben, dass wir Klarheit haben in Dingen, dass du mit uns bist, dass wir Dinge bewahren können, dass wir stark sind. Das wollen wir erleben, Herr. Und wir danken dir, Herr, für den Weg, den wir da gehen durften und der noch vor uns ist. Und Jesus, das will ich aussprechen als dein Wort über uns alle, dass wir diese eine Gesinnung haben und völlig zusammengefügt sein können in einer Meinung. Das ist dein Werk, Herr, und das begehren wir. Danke dafür, Jesus. Amen.